der Automation Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge über Technologien, Trends und Nutzen von Automation.
Wir, das sind Kurt Bettenhausen und ich, Thomas Tauchnitz, wir freuen uns darüber, dass ihr in dieser Folge dabei seid. Bei uns hört ihr interessante Gäste zu spannenden und aktuellen Themen der Automation.
Herzlich willkommen, Gunter Kegel, Präsident des ZVI. Gunter, bitte stelle dich unseren Hörerinnen und Hörern kurz vor.
Ja, mein Name ist Gunter Kegel. Ich bin jetzt 65 Jahre alt, bin promovierter Ingenieur der Elektrotechnik und habe 30 Jahre lang das Unternehmen Pepper & Fuchs in Mannheim zunächst als Geschäftsführer und dann als Vorstandsvorsitzender geführt und bin jetzt im sechsten Jahr Präsident des Verbands der Elektro- und Digitalindustrie ZVI.
Gunter, vielen Dank. Der ZVI hat im September letzten Jahres die Agenda für die Industrie von morgen veröffentlicht. Wie definiert der ZVI die Industrie für morgen und woraus besteht sie?
Naja, wir sind das ganz selbstbewusst und sagen, die Elektro- und Digitalindustrie ist die Industrie von morgen. Dieses Selbstbewusstsein, das nährt sich nicht nur aus unserer eigenen Wahrnehmung, sondern wir haben jüngst eine Studie vom Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln zur Verfügung gestellt bekommen. Die hatte der BDI, der Bund Deutschen Industrie, also unser Dachverband, beauftragt. Und die haben sich mal das Netto-Wertschöpfungswachstumspotenzial der unterschiedlichen Industrien angeschaut in Deutschland, weil nur das Wertschöpfungspotenzial ja nur wirklich Arbeitsplätze schafft. Ich kann hier in Deutschland ganz viele Umsätze machen. Wenn die Produkte dazu in anderen Ländern gebaut werden, wächst zwar mein Umsatz, aber nicht die Wertschöpfung und damit auch nicht die Arbeitsplätze hier in Deutschland. Deswegen ist Netto-Wertschöpfung so wichtig und da ist die Elektro- und Digitalindustrie mit weitem Abstand die Industrie mit dem größten Wachstumspotenzial eben dieser Wertschöpfung. Deutlich größer als die Automobilindustrie oder der Maschinenbau. Und das liegt eben daran, dass wir schon immer querschnittlich orientiert eigentlich die Innovations- und Wachstumstechnologien auch für die anderen Bereiche darstellen. Auch der Maschinenbau wird ohne die Themen der Elektro- und Digitalindustrie, und das geht eben von der Elektrifizierung über die Digitalisierung bis hin zur künstlichen Intelligenz, kein Wachstum generieren können. Da braucht uns, und das gilt in allen Sektoren, allen Bereichen. Und deswegen haben wir gesagt, wir sind die Industrie von morgen und begründen das eben mit dieser Studie, die eben zeigt, wo ist denn überhaupt Nettowachstumspotenzial zu holen? Wo genau entstehen denn arbeitsplatzintensive und auch qualitativ hochwertige Arbeitsplätze? Und das vermutet man zunächst einmal, jedenfalls wenn man dieser Studie folgt, in der Elektro- und Digitalindustrie.
Gunter, ihr habt in der Agenda für die Industrie von morgen eine Reihe von Kernforderungen aufgestellt. Was sind denn die übergreifenden Kernforderungen an die Politik?
Naja, wir haben zunächst mal sechs Wachstumsfelder mal identifiziert und beschrieben. Das ist natürlich nicht vollständig in allen Bereichen. Ja, hat die Elektro- und Digitalindustrie sicherlich Wachstumspotenzial, aber es gibt so sechs Bereiche, die mal wirklich ganz außergewöhnliche Wachstumspotenziale haben. Dazu gehört ganz vorne dran das Thema Industrial AI. Auch unser Bundeskanzler hat das im Übrigen bei seiner Rede in Davos mit eingebaut, dass Deutschland über den größten industriellen Datenschatz verfügt. Und wenn es uns gelingt, den zu nutzen, um entsprechende industrielle AI-Algorithmen zu füttern, und das wird sich eben nicht nur mit den klassischen Large Language Models erschlagen lassen, sondern wir werden da noch ein bisschen drüber nachdenken müssen, welche Algorithmen ist das eigentlich, die wir da trainieren wollen. Dann, wenn wir das schaffen, haben wir eine gute Chance in der industriellen Anwendung der KI, also das, was wir Industrial AI nennen, da auch wirklich wieder eine wichtige Rolle zu spielen. Fand es bemerkenswert, dass unser Bundeskanzler das eben in Davos schon mal ganz klar so geäußert hat und gesagt hat, da müssen wir jetzt auch die Rahmenbedingungen für setzen. Der zweite Teil ist natürlich unser Home-Turf, ist das ganze Thema Automation, Robotik, und das geht eben in die Fertigungsautomatisierung, aber auch in die Prozessautomatisierung. Auch da sehen wir hohe Netto-Wertschöpfungspotenziale. Die Automatisierung ist ja traditionell eigentlich eher heimatnah. Das heißt, mit fast 28% der Geschäfte, die die Firmen im ZVI machen, ist die Automation ganz vorne. Der größte Teil Teilfachverband in unserem Verband und ist sehr arbeitsplatzintensiv, hohe, auch sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsvolumina haben wir da. Und das wird sich nicht ändern, sondern im Gegenteil, da haben wir noch ein echtes Wachstumspotenzial. Dann das ganze Thema Elektrifizierung, Energie, braucht man unter Ingenieuren eigentlich nicht auszutauschen, aber die Verbrennungsmotoren, alle Wärmemaschinen, die im Wesentlichen auf fossilen aufsetzen, die kommen halt seltenst über 40% Effizienz. Ein Elektromotor mit Frequenzumrichter, der kann bis zu 99% Effizienz erreichen. Und deswegen ist die Elektrifizierung als solches schon einer der ganz großen Effizienzhebel. Das wird uns helfen. Das Ganze sitzt wieder auf einer Enabling Technology auf, das ist die Mikroelektronik, die wir eben brauchen, wenn wir all diese Dinge tun wollen. Wir brauchen vielleicht nicht nur die kleinsten Strukturgrößen, weil die Leistungshalbleiter, die wir eben brauchen für die elektrischen Antriebe, für die elektrische Energieversorgung, für die Elektromobilität, für die Wärmepumpe, die müssen auch zu einem großen Teil eben in Europa hergestellt werden. Da sind wir sogar ganz gut aufgestellt. Ganz schwach aufgestellt sind wir in den kleinsten Strukturgrößen, sowohl für den Speicherbereich, da gibt es faktisch gar nichts mehr in Europa oder in Deutschland, als auch für den Mikrocontrollerbereich. Auch da sind die modernsten Chips, wie wir sie alle eben von Nvidia und ähnlichen kennen, kommen eben nicht made in Europe. Da ist ein erhebliches Potenzial, ist aber nicht nur ein Potenzial, sondern vor allem auch eine Pflicht. Wenn wir hier nicht einsteigen und diese Industrien hierher bekommen, dann werden wir in einer Art und Weise abhängig werden, dann kann ich zwar einen Cyber Resilience Act verfassen, aber die Sicherheitsalgorithmen, die laufen dann, die wir in Europa vorschreiben, laufen dann alle auf amerikanischer Hardware und auf amerikanischen Serverfarmen. Also wir werden schon ein Stück weit dieser Resilienz dadurch erreichen müssen, indem wir auch hier investieren. Dann gibt es seit neuestem natürlich das ganze Gebiet Sicherheit und Verteidigung. Da wird die Elektrotechnik, die Digitalindustrie einen immer größeren Anteil dran haben. Wir sind vor 2019 waren die elektrotechnischen Produkte innerhalb der Sicherheit- und Verteidigungsindustrie unter 10%. Wir sind jetzt schon bei 20%. Und wenn man sich die moderne Kriegsführung, so zynisch und grausam das auch klingen mag, anhört, dann ist das eben viel Elektronik. Da sind es Drohnen und, die in dieser hybriden Kriegsführung mitgenutzt werden. Und da braucht man Elektronik. Man braucht vor allem die Skalierbarkeit der Elektronik, weil so eine Drohne für Hunderttausende von Euro in die Luft zu jagen mit einem einfachen Schrotflinte, das wird eine Materialschlacht werden. Das heißt, ich brauche für diese Art der Verteidigungsprodukte eben auch elektrotechnische Unternehmen, die hoch skalieren. Das können nicht mehr Spezialbuden sein, die ausschließlich und nur fürs deutsche Militär arbeiten. Damit kriegt man das, was man braucht, nämlich Skalierung, einfach nicht hin. Sondern man muss eben die Infrastrukturen nutzen, die wir auch auf die zivile Seite bis dato investiert haben. Und da versuchen jetzt eine ganze Reihe von Firmen, sich zu positionieren. Ja, und ganz zum Schluss kommt natürlich das ganze Thema Medizintechnik und Gesundheit. Das sind sechs Felder, wo wir gute Chancen haben, wo wir zum Teil schon sehr gut etabliert sind, zum Teil aber regelrechte Einladungen bekommen, aufzuholen. Also das Thema Mikroelektronik habe ich genannt. Wer das nicht begreift, dass wir da aufzuholen haben und dazu gegebenenfalls auch staatliche Investitions- und Anreizprogramme brauchen, der hat nicht verstanden, wie Digitalisierung funktionieren soll. Insofern sind das unsere Wachstumsfelder und für jedes dieser Wachstumsfelder haben wir mal die Übung gemacht, uns unter drei Aspekten, nämlich Promote, Protect und Partner, jeweils beschrieben, wie steigern wir denn in diesen Gebieten unsere Wettbewerbsfähigkeit? Was brauchen wir, um uns vor unfairem Wettbewerb zu schützen? Weil der macht natürlich alle Bemühungen, die wir haben, im fairen Wettbewerb uns auszuschütten, kaputt, wenn wir da durch Subventionen und ähnliche Dinge in die Enge gedrängt werden. Und mit wem können wir überhaupt koalieren? Weil es ist natürlich auch ein Irrglaube, dass wir aus Deutschland heraus noch alles selber können. Das haben wir schon lange nicht mehr erreicht. Diese Art von Resilienz heißt ja nicht, dass wir Autarkie anstreben. Das ist völlig ausgeschlossen, dass wir das erreichen. In der Automatisierungstechnik nicht, in der Informationstechnik nicht, in der Mikroelektronik schon gar nicht. Also müssen wir uns neue, starke Partner suchen, mit denen wir in Zukunft unsere gemeinsame Entwicklung, unsere gemeinsame Intellectual Property, unsere gemeinsame Innovation voranbringen. Bleiben, wenn eben die Amerikaner und die Chinesen als verlässliche Partner mehr und mehr ausfallen.
Also Forderungen an die Politik, aus den Plänen durch Investitionen etwas machen und dieses Thema Partnerzusammenarbeit promoten, vorantreiben.
Ja, Thomas, ich habe immer gesagt, wir haben in Deutschland kein Erkenntnisproblem, sondern nur ein Umsetzungsproblem. Ich bin jetzt fast sechs Jahre für den ZVI auch im Einsatz mit allen möglichen Vertretern unserer politischen Klassen zu reden. Und zwar sowohl auf Bundes- als auch auf europäischer Ebene. Ich muss ehrlich sagen, das stimmt nicht. Wir haben bei vielen dieser Damen und Herren auch noch ein echtes Erkenntnisproblem. Die haben es noch nicht verstanden. Das hängt nicht nur an der Umsetzung, sondern schlimmstes Beispiel, gerade ganz aktuell, wir haben ein Handelsabkommen mit Mercosur, das wir jetzt 20 Jahre lang verhandelt haben, das wir jetzt mit Hochdruck endlich haben verabschieden können, um sicherzustellen, dass wir mit einer so großen Wirtschaftsregion wie dem Mercosur, das sind immerhin auch 300 Millionen Menschen und, ein Handelsabkommen schließen, weil wir uns nicht mehr auf die Handelsabkommen mit den Amerikanern oder den Chinesen verlassen können. Und der Europäischen Union fällt nichts Besseres ein, als im Europäischen Parlament das Ding zurückzuweisen und nochmal dem EuGH zuzuschieben, damit sie nochmal ein paar Monate, vielleicht Jahre brauchen, das Ganze zu überprüfen. War unterschriftsreif. Ne? Und das meine ich mit, da ist der Erkenntnisgewinn noch nicht durch. Das ist nicht nur ein Umsetzungsproblem. Und das finde ich in unserer politischen Klasse, wenn man das Thema Deregulierung anspricht, immer wieder, dass der eine oder andere noch immer auf dem Trip ist, naja, das Menschenbild der Europäer ist halt das eines 93-jährigen Grenzdebilen und für den müssen unsere Gesetze so sein, dass der von allen Lebensrisiken auf immer befreit ist und jeden Fehler, den der macht, muss Staat ausbalancieren können, muss in der Lage sein, ihn vor Folgen dieser Fehler zu schützen. Das hält man nicht durch, jedenfalls nicht, wenn man mit anderen Regionen, die ein anderes Menschenbild haben, das mehr von Eigenverantwortung geprägt ist, im Wettbewerb steht.
Wenn wir ein Umsetzungs- und ein Erkenntnisproblem haben, was kann denn dann die Rolle des ZVI sein bei dem Übergang zur Industrie von morgen?
Das ist wirklich eine ausgezeichnete Frage. Da sind wir auch die ganze Zeit schon dabei, uns zu reiben und zu gucken, was müssen wir denn noch tun, um stärker aufmerksam zu machen und wirklich zunächst mal Wissen zu generieren über die Zusammenhänge, die wir haben. Wir haben beispielsweise jetzt eine Umfrage gemacht und siehe da, die potenziellen Kunden eines Elektroautos, die wollen gar keine Elektroprämie haben, sondern die wollen niedrigen Strompreis, weil die sagen, was nutzt mir denn die 2.000, 3.000 Euro, die ich am Anfang kriege, wenn die Betriebskosten über die Lebenszeit von 10 Jahren viel zu hoch sind. Also Strompreis für alle runter ist eine viel bessere Incentivierung, nämlich auch eine marktgerechte Incentivierung, als Einkaufsprämien oder Elektroprämien oder wie die Dinger jetzt heißen, die man dann immer gleich noch mit politischen zusätzlichen Agenten auflädt. Das muss also sozial gerecht sein und weiß der Teufel was, da kommt nichts mehr raus. Es wäre viel einfacher zu sagen, wir gehen auf ein ganz einfaches Marktintensivierungsinstrument. Es ist für dich preiswerter, elektrisch zu fahren als mit Verbrennungsmotor. Naja, und wenn man schnell nachrechnet, dann stellt man fest, dann darf eben der Strompreis, wenn ich den Strom tanke, pro Kilowattstunde nicht teurer sein als ein Viertel für einen Liter Benzin. Das ist so ziemlich genau die Faustformel, die man hat. Da kann man sehen, okay, wenn also mein Strompreis so teuer wird, dass 4 Kilowattstunden etwa so viel kosten wie ein Liter Benzin oder vielleicht noch teurer sind, dann fährt man besser aus seiner ausgelutschten alten Dieselmöhre rum. Das ist von den Betriebskosten her auf jeden Fall preiswerter. Und das haben viele im Bereich Politik eben noch nicht wirklich verinnerlicht. Ne? Also kein Problem, dann nehmen wir halt 60, 70 Cent pro Kilowattstunde an den Schnellladesäulen entlang der Autobahn. Tja, aber dann ist jeder, der mit dem Dieselaggregat fährt, viel preiswerter unterwegs. Ne? Und das müssen wir eben erstmal als Wissen wirklich so aufbereiten, dass es auch von den Empfängern verstanden wird. Da nutzen jetzt keine Doktorarbeiten oder ähnliches, sondern das muss schlagwortartig verdaut werden können. Wir brauchen eine Transparenz auf dem Gebiet und dann müssen wir kommunizieren, immer wieder mit der Politik, so schwer es auch fällt und so nervtötend das manchmal sein kann, immer wieder mit denen in Verbindung treten und versuchen, denen klarzumachen, welche Grundvoraussetzungen wir brauchen, wenn wir in Zukunft wirklich mit einem deutlich größeren Anteil elektrischen Stroms unsere Energie bestreiten wollen, die Energieversorgung bestreiten wollen. Und das ist ja, denke ich, unstrittig. Der elektrische Strom lässt sich wie keine andere Energieform relativ einfach CO2-frei herstellen. Und damit ist er eigentlich die präferierte Energieform für die Zukunft, wenn ich weg muss von den Fossilen. Aber dann darf ich natürlich ausgerechnet dieser Technologie nicht ständig Steine in den Weg legen und sie mit zusätzlichen Kosten beaufschlagen. Das sind so Dinge, die wir mit der Politik zu besprechen versuchen, aber es ist wirklich nicht ganz einfach, weil, darf man den Politikern auch nachsehen, ich weiß nicht, wer es gesagt hat. Ich war einer der großen Staatslenker, die wir in Deutschland mal gehabt haben. Der Politiker denkt an die nächste Wahl, der Staatsmann an die nächste Generation. Und wir haben halt von Ersterem zu viele, die an die nächste Wahl denken und die einem immer wieder sagen, so kann man eine Wahl nicht gewinnen. Und wo wir dann sagen, das ist uns völlig wurscht, wer da in der Politik gewählt wird. Hauptsache, er versteht, was er umzusetzen hat. Eine schwierige Auseinandersetzung, die wir da zum Teil haben. Nicht alle sind mit dem Erkenntnisgewinn schon durch, aber allesamt haben Probleme mit der Umsetzung. Wir haben es ja gesehen beim Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Das hat der ZVI nun massiv kommunikativ begleitet und versucht, Schlimmstes zu verhindern. Ich habe vor 6 oder 7 Jahren schon mal im Handelsblatt eine Pro- und Kontra-Diskussion mit dem Vorsitzenden der Exil-Uiguren in Deutschland gehabt, der natürlich pro Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz gewesen ist, als wenn das einen Uiguren aus der Zwangsarbeit befreien würde. Und ich war dagegen, weil ich gesagt habe, das ist ein Papiertiger, ein Monster, damit kauft sich Europa ein gutes Gewissen, nutzen tut es gar nicht, hängt aber wie ein Bleigewicht um unseren Hals in der Industrie. Ja, das hat dann Jahre gedauert, bis es alle begriffen hatten. Da nehme ich auch unsere eigenen Industrievertreter, gerade die Großindustrie, gar nicht aus, die immer sagen, naja, besser eine schlechte Regelung als gar keine. Naja, in dem Fall wäre es besser gewesen, wir hätten dieses Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz nie angefasst. Jetzt hat die Europäische Union in einem Omnibusverfahren deutliche Erleichterungen und Abschlacken dieser Verordnung des Lieferketten-Sorgfaltspflichten jetzt beschlossen. Jetzt tun wir uns in Deutschland schwer, diese neuen Erleichterungen dann auch ins deutsche Lieferkettengesetz reinzunehmen, sondern die Hälfte des Parlaments ist der Meinung, nee, das lassen wir mal, wie es ist, mit den alten, strengeren Vorgaben. Ja, da denkst du wirklich, Leute, das kann jetzt nicht sein. Wir streben ein Omnibusverfahren an mit euren Stimmen und wenn das durchkommt, dann setzt ihr es wieder zu Hause nicht um. Ja. Und das ist das, was ich meine mit, da hat der ein oder andere auch noch ein Erkenntnisgewinnproblem.
Und dann lass uns mal rüberwechseln in Richtung Technologien. Du hast die großen Felder der Agenda für die Industrie von morgen schon genannt, auch erste technologische Stichworte. Welche Technologien sind denn in der Studie als entscheidend für die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Industrieunternehmen genannt und warum?
Naja, ganz vorne steht natürlich die industrielle Anwendung der künstlichen Intelligenz. Ich glaube, das hat mittlerweile jeder verstanden, dass wir durch die künstliche Intelligenz in allen Lebensbereichen nochmal ganz erhebliche Veränderungen und Umwälzungen erleben werden. Im Moment sieht das ja alles noch so aus, naja, ich kann meine Fotos damit gut bearbeiten und das ist ja toll, dass ich diese Funktion jetzt auf dem iPhone habe und da kann ich die Katze rein und wieder rauszaubern aus dem Bild. Aber das wird natürlich ganz, ganz schnell in alle Lebensbereiche hineinwandern und es ist ja schon angekommen, die großen Sprachmodelle im Bereich Übersetzung, technische Dokumentation wird heute nicht mehr mit klassischer Übersetzungsdienstleistung in die unterschiedlichen Sprachen transformiert, sondern das macht man mit den entsprechenden AI-Tools und die Qualität, die ist überragend. Nicht in allen Sprachen, auch da muss man sagen, auch ein großes Sprachmodell braucht eben vor allem unglaubliche Mengen an Daten und wenn das Internet nicht über ausreichend Mengen an diesen Sprachformen, beispielsweise Italienisch, verfügt, dann trainieren diese Algorithmen natürlich auch entsprechend schlechter. Im Englischen, im Deutschen, wahrscheinlich auch im Chinesischen ist die Qualität aber absolut überragend und man sollte sich nicht einbilden, dass ein Muttersprachler als Proofreader von der technischen Dokumentation fehlerfrei wäre, weil der versteht zwar die Sprache, aber wieder das Produkt nicht. Und insofern bin ich mir nicht ganz sicher, wer da zum Schluss das Rennen machen würde, wenn man heute ein ist vergleichbar. Aber die Kosten und die Geschwindigkeiten der Umsetzung, die sprechen schon so klar für die großen Sprachmodelle, dass das Thema durch ist. Und wir hoffen natürlich, dass wir mit KI, mit der industriellen Anwendung der KI, dann weiterkommen. Warum beispielsweise muss jemand, der eine Pumpe konstruiert, da immer noch mechanische Konstruktionslehren, solche Bücher wälzen, um rauszukriegen, okay, wie mache ich das denn eigentlich, wie berechne ich Kavitationen und. Da muss es doch Möglichkeiten geben, mit KI an die Pumpen einfache Anforderungen zu stellen. Da muss mir KI einen ersten Entwurf dazu machen, aus ich weiß nicht, wie viele Millionen Zeichnungen wir haben über Pumpen oder ähnliches, also solchen trivialen mechanischen Komponenten. Und das geht dann weiter. Und ich nehme das ganze Thema Zulassung. Ja. Wir kennen das ja nur alle, die Zulassung für den Explosionsschutz. Ja. Das ist nicht mal irgendwie Rocket Science, aber es ist mühsam. Einer muss das machen, muss es zusammentragen und das ist trivial, sowas mit einem KI-Algorithmus zu machen. Da brauchst du nicht mal ein großes Sprachmodell für, sondern das kann man mit relativ einfachen Heuristiken schon erschlagen. Und damit kann man den Nachweis der Eigensicherheit beispielsweise dramatisch vereinfachen, sowohl auf der Herstellerseite, der die ganzen Daten bereitstellen muss, als auch auf der Anwenderseite, der Nachweis zu führen hat. Und wie gesagt, da braucht es jetzt keine Large Language Models zu, da braucht es einfach nur die Bereitschaft zu sagen, wir machen es jetzt so. Wir setzen uns zusammen, definieren Standards und sagen, okay, wie machen wir den Nachweis der Eigensicherheit sozusagen maschinenlesbar, sowohl von den Herstellerdaten als auch von den Dokumenten, in Anführungsstrichen, die dann vom Anwender erstellt werden müssen. Und da sind enorme Potenziale und das können wir besser als alle anderen das umsetzen, wenn wir uns denn mal in Bewegung setzen und das wirklich anpacken. Und deswegen glaube ich, das ist die Technologie Nummer eins. Davor liegt natürlich das ganze Thema Digitalisierung. Ich kann nichts mit AI-Algorithmen ausstatten, was nicht primär erstmal digitalisiert ist. Ist ja nicht so, als wenn wir damit schon fertig wären mit der Digitalisierung unserer Anlagen. Wenn ich das ganze Thema APL mir angucke, dann sind wir jetzt gerade dabei, den Shopfloor der Prozessindustrien endlich auch mit digitalen Netzinfrastrukturen auszustatten, die den Namen digital wirklich verdienen, wo wir mal über wenigstens 10 Megabit sprechen, wo man auch mal die Hoffnung hätte, komplexe Protokolle oder vielleicht sogar Bilddaten oder Ähnliches zu übertragen. Das haben wir ja vorher mit den Derivaten von Profibus PA oder Fibus Foundation gar nicht gekonnt. Insofern, die Digitalisierung ist noch ein Weg, den wir noch nicht abgeschlossen haben. Zweites Beispiel sind sicherlich die PLM, die Product Lifecycle Management Systeme, die nun in den Herstellerhäusern alle noch erheblichen Nachholbedarf haben. Da haben wir noch keine wirklich integrierten Lösungen. Da gibt es ganz häufig ganz viele Silos, aus denen man dann unterschiedliche, ich sag mal, Stadien während des Lifecycles sozusagen betreut und dann immer von einem Silo zum nächsten über Schnittstellen, zum Teil sogar über manuelle Tätigkeit Daten übertragen muss. Und das ist eine Operation am offenen Herzen. Das macht man nicht einfach, indem man das Software kauft, einen Stecker reinsteckt und fertig, sondern Datenbestände zu migrieren auf neue Lösungen ist eine erhebliche Arbeit, wo man auch eben einfach keine Leute dran setzen kann, die den Content der Daten nicht verstehen, ja, weil die dann in der Migration Fehler machen. Und alle Digitalisierung setzt immer auf einem fehlerfreien Stammdatenstruktur auf. Ich habe immer das schöne Beispiel bei uns im Haus. Wir machen solche kleinen Schlitzinitiatoren auch nach Namur-Spezifikationen, die wiegen irgendwie 17 Gramm oder sowas. Und die werden immer in Fünferpacken, werden die so als Nutzen sozusagen verpackt als Einheit. Dann hat man also irgendwie 5 mal 70, irgendwann knapp 100 Gramm. Ja. Und ein Entwickler hatte bei der Festlegung der Daten in unserem entsprechenden Product Lifecycle System die SI-Einheit nicht angepasst. Die steht defaultmäßig natürlich auf Kilogramm, das ist die SI-Einheitung, also hat das Ding 17 Kilogramm gewogen. Hat aber niemand interessiert, weil induktive Nährungsschalter kauft man nicht im Kilo, sondern das ist einfach eine technische Spezifikation. Bis wir einen Palettierroboter hatten, der diese Päckchen auf eine Palette legen sollte. Da hat er so 3 Streichholzschachteln da drauf gelegt, hat gesagt, fertig, Gewicht erreicht. Weil der hatte gedacht, der hat jetzt insgesamt 300 Kilogramm auf die Palette gewuchtet. Es waren aber nur 300 Gramm, die da drauf lagen. Und das merkt man, okay, Stammdaten stimmen nicht. Das ist nur ein ganz einfaches Beispiel. Der digitale Prozess kommt zum Stocken, weil die Stammdaten nicht gepflegt sind. Und wenn man sieht, ein Haus wie wir haben ungefähr 40.000 aktive Produkte, kann man sich in etwa ausrechnen, was für ein unglaublicher Aufwand das ist, diese Stammdaten zu pflegen. Vor allem, bis man sie mal auf einem Stand hat, wo man sagt, jetzt ist es nur noch Pflege, dauert es schon mal erheblich. Und das dann zu transferieren, zu migrieren auf ein neues Product Lifecycle Management ist eine wirkliche Herkulesaufgabe. Und da sind viele, viele Unternehmen, die ich kenne, im Moment wirklich mittendrin diese Umstellung zu machen, sind also noch dabei, auch diesen Lifecycle-Prozess schlussendlich vollständig zu digitalisieren. Ja, das sind also die beiden ersten, ich fange sozusagen von hinten an. Und der allererste ist natürlich, bevor ich digitalisiere und vielleicht sogar AI anwende, muss ich erstmal elektrifizieren. Und da stehen wir auch noch mittendrin. Auch da sind wir noch nicht fertig, wenn man sieht, wie viele Prozesse, wo wir einfach fossile Brennstoffe aus thermischen Gründen nutzen und die schlicht einfach nur verbrennen, damit es warm wird. Ja. Muss man sich natürlich schon die Frage stellen, ist es da noch nichts Clevereres eingefallen? Beim Heizen von Wohnraum ist es ja mittlerweile die Wärmepumpe. Da gilt im Übrigen dasselbe wie für das Elektroauto. Wenn Sie einen COP von etwa 3 erreichen, heißt das, die Wärmepumpe muss etwa 1 Kilowattstunde in elektrische Energie einsetzen, um 3 Kilowattstunden Wärmeenergie zu erzeugen. Und da muss man eben sagen, gut, wenn die Kilowattstunde Wärme über Gas nur 11, 12 Cent kostet, dann darf eben die Kilowattstunde Strom nicht mehr als das Dreifache kosten, sonst heize ich selbst beim COP-Wert von 3 teurer mit meiner Wärmepumpe als mit meiner alten Gastherme. So, also wenn man von Gaspreisen eher von 11 Cent oder sowas ausgeht und Strompreise von 30 bis 35 Cent hat, da muss man sich mit einer Wärmepumpe schon ganz schön anstrengen, um dahin zu kommen. Wenn Sie ein altes Haus haben, was noch mit herkömmlichen Radiatoren beheizt wird, haben Sie gar keine Chance, dahin zu kommen. Da ist ein COP von über 2 schon fast gut. Wenn Sie ein moderneres Haus haben, mit Fußbodenheizung, mit einer vernünftigen Isolation und Wärmedämmung und, ja, dann kriegen Sie ein COP von 3, in guten Fällen auch mal 4. Ja, und dann wird es dann plötzlich preiswert, wenn dann noch der Strom attraktiv ist, dann fangen die Leute von alleine an, drüber nachzudenken. Sollte ich mir nicht eine Wärmepumpe einbauen? Da muss nicht ein Wirtschaftsminister erst ein Heizungsgesetz erlassen und die Leute in Angst und Schrecken versetzen, sondern es passiert dann von ganz alleine. Die Leute werden sehen, gut, die Fossilen werden teurer. Da muss ich mir irgendwann mal überlegen, wann ich den Absprung kriege. Und wenn ich 80 Jahre alt bin, dann werde ich einfach sagen, weißt du was? Für mich reicht's noch. Ich mache das nicht bei meinem Haus. Na, ist gut, dann soll es der nächste Besitzer eben machen. Die Leute nicht verunsichern, sondern einfach sagen, du musst über ganz einfache wirtschaftliche Betrachtung selber die Entscheidung treffen, wann es richtig ist, in diese Technologie zu investieren. Und die Rahmenbedingungen müssen so gesetzt sein, dass sie eben zu klimafreundlichen Entscheidungen führen, diese Rahmenbedingungen, und nicht zu klimaschädlichen. Klingt so einfach, ist uns aber in der jüngeren Vergangenheit nicht gelungen. Das muss man leider so sagen.
Wir haben einen Nachbarn zu dem Thema, der erzählte, dass bei 0 Grad seine Heizung von Wärmepumpe auf Gas umstellt, weil das billiger ist. Er hat natürlich beide Anschlüsse im Haus.
Ja, hat er recht. Ja, hat er recht. Wer sich das leisten kann, oder gerade die früher schon eine Gastherme hatten, da kann man natürlich auch irgendwann mal dann intervenieren und sagen, Leute, wenn ihr schon eine Wärmepumpe habt, dann dürft ihr nicht mehr mit Gas, ne? Um einfach die Netze zu entlasten. Ich bin mal gespannt, wie das ausgeht. Die Kommunen, gerade die größeren Kommunen, sind jetzt aufgefordert, ihre Fernwärmeplanung abzugeben. Und da müssen wir auch schauen, wie entwickeln sich denn die Fernwärmenetze weiter. Auch das ist noch eine riesen Herausforderung. Wir sehen das in Mannheim. Da haben wir 3 große Kohlekraftwerksblöcke vom Großkraftwerk Mannheim. Das ist ein mittelgroßer regionaler Energieversorger. Also für einen regionalen Energieversorger ist er schon richtig groß, aber es ist halt noch keine RWE oder E.ON. Der liegt irgendwo dazwischen. Mit seinen 3 Blöcken, glaube ich 700 Megawatt, ist das von der Kohlekraftwerke schon ganz ordentlich, was sie da machen. Und das erzeugt natürlich viel Abwärme, die 1:1 in die Fernwärme eingeleitet wird. Deswegen hat Mannheim ein relativ großes Fernwärmenetz. Wenn wir jetzt die 3 Blöcke irgendwann abschalten, weil wir sagen, nee, mit Kohle ist nicht mehr, dann bricht nicht nur die Stromversorgung hier zusammen. Wir müssen also den Strom dann von außerhalb der Rhein-Neckar-Region zukaufen. Und da sind ja mal Schwergewichte wie die BASF dabei, die da schon ein bisschen Strom brauchen, ne? Sondern wir haben dann auch keine Abwärme mehr, die wir in die Fernwärmenetze einführen. Ja, da ist jetzt die Idee, das machen wir mit lauter Wärmepumpen, Wärmekraftwerken, die wir am Fluss entlang aufbauen. Ja, die nehmen also die Energie aus dem warmen Wasser des Rheins und dadurch wird eben die Fernwärme dann generiert. Das hat, glaube ich, noch keiner durchgerechnet. Sonst werden die relativ schnell merken, dass du dann die Iglo-Fischstäbchen rein abwärts so direkt aus dem Rhein nehmen kannst. So kalt wird das da drin werden, weil das sind keine unbegrenzten Energiemengen, die der Fluss so mit sich führt. Ich kann ja nicht einfach 5, 6 Grad weiter abkühlen. Also ich bin mal gespannt, wie das dort aussehen wird. Und die regionale Wärmeplanung, das ist ja nochmal ein Thema, wo die Gemeinden an manchen Stellen einfach auch noch überfordert sind. Da eine Planung, eine saubere Planung wirklich abzugeben. Aber die brauchen natürlich die Konsumenten, wenn sie entscheiden wollen, gehe ich jetzt auf Fernwärme, gehe ich auf Wärmepumpe oder was sonst kann ich noch machen? Pelletheizung oder ähnliche Dinge eben, die noch zur Verfügung stehen. Oder einfach Mut zur Lücke und sagen, komm, die nächsten Jahre hebt es noch, bis ich das mal geklärt habe. Ich kenne auch ganz viele, die genau so denken, sagen, wenn er endlich mal wisst, was er wollt, sagt mir Bescheid, so lange heizt sich weiter mit Gas. Das ist auch keine gesunde Einstellung, weil sie Investitionen verhindert, aber das sehen wir in ganz vielen Fällen.
Gunter, du hast 3 Punkte genannt, Elektrifizierung, Digitalisierung, AI. Zumindest Digitalisierung und AI wird ja auch in Politik und Bevölkerung mit einer gewissen Skepsis gesehen. Wie lässt sich das Vertrauen in Politik, Gesellschaft und bei den wirtschaftlichen Entscheidungsträgern für solche Technologien positiv beeinflussen?
Das ist in der Tat auch eine sehr gute Frage. Und wenn wir da mal die Uhr sehr leicht zurückdrehen, dann hat ja die erste Elektrifizierung am Anfang des vorletzten Jahrhunderts dazu geführt, dass Werner von Siemens den VDE gegründet hat. Der hatte keine andere Aufgabe, als über das Phänomen Elektrizität aufzuklären und den Menschen die Angst davor zu nehmen und die unbegründeten Ressentiments aufzulösen. Weil damals hatte man schon genau dasselbe Problem. Den Leuten war das nicht geheuer. Es waren sehr, sehr viele Halbwahrheiten zum Thema elektrischer Strom im Umkreis. Die Bereitschaft zu investieren war aufgrund dieser Ängste weder von staatlicher noch von privater Seite ausreichend. Und hat man wirklich zu Aufklärungszwecken den VDE gegründet. Und der hat dann eben begonnen, dieses Thema Elektrifizierung zu entmystifizieren. Und genau diese Aufgabe müssen Verbände, müssen wissenschaftliche Träger jetzt auch übernehmen, dass man den Leuten von der Digitalisierung, aber auch von AI ein Stück weit die Ängste nimmt und sagt, wir müssen eben dafür sorgen, dass dafür ein Rechtsrahmen geschaffen wird. Der ist unkritisch werden lässt, mit diesen Technologien umzugehen. Natürlich müssen wir das sehr ernst nehmen, aber wir dürfen auch müssen sicherstellen, dass dieser Rechtsrahmen uns da nicht stranguliert. Wenn so ist, dass wir sagen, wir gehen da auf Nummer sicher, wir lassen einfach gar nichts zu und dann kann auch nichts passieren. Das ist zwar richtig, aber dann werden wir bei diesen Technologien sicherlich nicht mit vorne dabei sein. Das ist ja genau das Problem, was wir heute haben. Also hier den richtigen Zwischenweg zu finden, die Leute auf der einen Seite mitzunehmen und aufzuklären über die Dinge, auf der anderen Seite einen Rechtsrahmen zu schaffen, um wirklich groben Missbrauch oder Fehler oder große Sicherheitsrisiken auszuschließen. Das ist genau die Kunst. Und da sind wir von der politischen Seite ganz klar zu stark auf der prohibitiven Seite unterwegs. Das beste Beispiel ist die Datenschutzgrundverordnung. Wenn man da reinschaut, dann steht da als erstes, das Speichern personenbezogener Daten ist verboten. Punkt. Ist also rein prohibitiv. Da steht nichts drin von Daten sind das neue Öl, riesige Geschäftschancen. Das findet man da alles nicht in dem Ding. Sondern es werden dann nur noch Ausnahmen zugelassen, warum es dann unter Umständen in gewissen Fällen zumindest temporär doch erlaubt sein könnte, Daten zu speichern. Und wir haben ähnliche Tendenzen auch im Industrial, im AI Act, also im Artificial Intelligence Act, der auch stärker prohibitiv ist. Wir sehen vor allem das Problem, dass wir nicht differenzieren zwischen B2B und B2C-Anwendungen. Ich meine, wenn ich in einer Maschine einen AI-Algorithmus implementiere, egal ob ich nun wirklich dort in die Maschine implementiere oder ob ich Daten zu einem entsprechenden Host sende, der dann die Verarbeitung macht und sie wieder zurücksendet, gilt ja trotzdem die Maschinenrichtlinie, gilt trotzdem die Niederspannungsrichtlinie. Das heißt, die Maschine kann ja nicht deshalb unsicherer werden, weil ich ein AI da drin habe. Dazu gibt es ja die fachspezifischen Normen, die wir haben. Und deshalb die Sicherheit noch einmal im AI-Act normen zu wollen für B2B-Anwendung ist völliger Unsinn. Ne? Diese Doppelregulierung, die dann auch mit Widersprüchen daherkommt, ist absolut innovationsfeindlich. Und da machen wir uns natürlich schon echte Gedanken darüber, wie kriegen wir das hin, dass wir die EU damit hinbekommen. Jedem, dem man sagt, brich das doch mal auf, mach doch mal erst eine B2C-Regulierung und dann lassen wir dem B2B-Bereich erstmal die Chance, was zu entwickeln, Innovationen hervorzubringen. Und wenn wir dann sehen, diese Innovationen führen zu dem ein oder anderen Risiko, können wir immer noch agieren, aber nicht im Vorfeld schon alle nur erdenklichen, theoretischen Risiken platt machen, um damit Innovation im Keim zu ersticken. Das ist so ein bisschen das große Problem, was sich querbeet durch alle unsere neuen europäischen Direktiven und Rechtsakte zieht. Dass es darüber hinaus viel zu viele sind, glaube ich, brauche ich nicht zu erwähnen. Die EU hat in den letzten 10 Jahren, glaube ich, 3000 verschiedene Rechtsakte erlassen, die alle irgendwie mal umgesetzt werden in lokales Recht, in die entsprechende nationalrechtlichen Gesetzgebung, die wir dann als Unternehmen zu guten Teilen eben auch zu respektieren haben. Ich weiß nicht, ob euch das schon untergekommen ist, die Entwaldungsrichtlinie. Darf jetzt also nicht mehr mit der Axt jeden Morgen von Pepper und Fuß aus in den Wald und die notwendigen Bäume niederlegen, die ich zur Produktion von Nährungsschaltern brauche. Da sagt man, ist doch völlig irrwitzig. Was habt ihr denn damit zu tun? Ja, gar nichts. Aber genau das müssen wir, wenn man der Direktive folgt, eben auch nachweisen, dass wir damit nichts zu tun haben. Und es ist halt viel schwerer nachzuweisen, dass man etwas nicht getan hat, als einfach nur die Verfolgung derer, die es getan haben.
Gunther, das sind gute Beispiele, wie wir uns anders verhalten als andere Regionen der Welt. China, USA, die häufig auch einen völlig anderen Ansatz fahren. Wie kann sich denn die deutsche Industrie in diesem globalen Wettbewerb in eine technologische Führungsposition hineinbewegen oder die vielleicht sogar behaupten an der einen oder anderen Stelle, trotz der Rahmenbedingungen oder mit welchen geänderten Rahmenbedingungen?
Also ich glaube, für uns ist wichtig, wir müssen Innovation und Wertschöpfungswachstum in den Vordergrund stellen. Nicht Umsatzwachstum oder irgendwelche ominösen Dinge. Das ist alles für uns als Standort gar nicht relevant. Innovation und Wertschöpfungswachstum, die hängen auch zusammen. Dinge, die bereits etabliert sind, die werde ich an einem Standort wie Deutschland auch in der Elektro- und Digitalindustrie langfristig nachhaltig nicht hier produzieren können. Dazu sind unsere Standortfaktoren einfach zu schlecht. Aber ich kann halt damit leben, wenn ich die an wettbewerbsfähige Standorte abgebe, wenn dann wieder was Neues nachwächst. Ja, dass also die Innovation eine konstante Auslastung unserer Wertschöpfungssysteme und damit auch Wertschöpfungswachstum zulässt. Und das sind die beiden Dinge, die wir wirklich im Fokus behalten müssen. Ohne Innovation wird uns das überhaupt nicht gelingen, weil dass wir Wertschöpfung aus anderen Destinationen wieder zurückholen, weil unsere Standortbedingungen sich so verbessert haben, das ist relativ unwahrscheinlich. Es gibt einige wenige Bereiche, die von so wenigen expliziten Standortbedingungen abhängen, dass man da gegebenenfalls mit entsprechenden politischen Maßnahmen was erreicht. Ich nenne mal die energieintensiven. Wenn ich wirklich energieintensiv bin und 15 bis 25% meiner Kalkulation linear vom Energiepreis abhängen, dann kann ich vielleicht wirklich über einen Industriestrompreis oder irgendwelche sonstigen politischen Instrumente sagen, jetzt rechnet sich's wieder in Deutschland zu produzieren. Als Elektro- und Digitalindustrie ist das aber nicht so. Das ist nicht ein Faktor, sondern es sind ganz viele Faktoren. Ich zähle mal ein paar auf. Fangen wir beim Arbeitsmarkt an. Der ist in Deutschland überreguliert. Ich kann, wenn ich auf volatilen Märkten unterwegs bin, meine Zahl der Mitarbeitenden nicht in der gleichen Geschwindigkeit anpassen, wie ich das tun müsste, sondern ich brauche irgendein Instrument, wie ich das zwischenpuffere. Das ist unfassbar umständlich, wahnsinnig teuer und bringt zum Schluss auch keine Arbeitsplatzdynamik. Wir haben das in den nordischen Ländern gesehen, Dänemark, Schweden, Norwegen, die alle deutlich rigidere Arbeitsmarktregulierungen hatten als Deutschland und die immer traditionell mit einer Strukturarbeitslosigkeit zu kämpfen hatten, bis sie es abgeschafft haben. Der Kündigungsschutz ist in diesen Ländern deutlich geringer ausgeprägt als bei uns und die Arbeitsmarktdynamik dort deutlich höher als bei uns. Das hängt unmittelbar zusammen und das werden wir ändern müssen. Der zweite Punkt, wir müssen an unsere Sozialsysteme ran und die reformieren. Wir werden diesen hohen Sozialkostenbeitrag weder als Konsumenten zahlen können, weil zusammen mit der Steuer ist das einfach zu viel. Es bleibt zu wenig vom Brutto übrig. Aber auch die Unternehmen werden das nicht leisten können, ständig steigende Sozialbeiträge mit in ihren Kalkulationen zu verarbeiten. Also ich muss die Sozialsysteme reformieren. Das ist eigentlich jedem klar, warum wir jetzt nochmal eine Rentenreform aufgesetzt haben, von der wir genau wissen, dass sie in den Grundzügen so nicht erhalten bleiben kann, weil wir uns diese Art der Rentensystematik gar nicht mehr leisten können, ist mir völlig schleierhaft und dann das vertagt auf irgendeine Rentenkommission. Die Probleme fangen jetzt an. Jetzt müssen wir die lösen. Wir werden die Unternehmen entlasten müssen und wir werden trotzdem sicherstellen müssen, dass die Menschen hier nicht alle in Altersarmut verfallen. Das ist eine Riesenherausforderung. Wir sind da meines Erachtens nach schon eigentlich zu spät dran. Wir hätten viel früher anfangen müssen, die vielen Beiträge, die die Babyboomer gezahlt haben, dann auch in kapitaldeckende und am Kapitalmarkt investierte Versicherungsprodukte zu investieren, damit eben für diese Babyboomer jetzt noch was da ist. Dass wir einfach sagen, nee, die müssen alle von der nächsten Generation ernährt werden, obwohl die ja zahlenmäßig viel geringer ist, war klar, dass das nicht aufgeht. Aber wir haben da 30 Jahre zugeguckt und zugelassen, dass das passiert. Und selbst Segnungen, die in den Sozialreformen durch die Regierung Schröder damals mit der Agenda 2010 hereingetragen wurden, haben wir nachher wieder revidiert. Wir hatten das alles schon, demografischen Faktor und würde schon zu deutlichen Entlastungen der Rente führen. Tja, und vor lauter Jux und Dollerei haben wir es gerade wieder gekippt, weil es eben opportun war und Wählerstimmen sicherte. Das ist wieder ein Beispiel dafür, wenn man an die nächste Wahl und nicht an die nächste Generation denkt. Man kann aber weitermachen mit den Regulierungen. Ich nehme mal das ganze Thema Regulierung. Egal, ob ich jetzt über Lieferketten, jetzt über die CSRD-Richtlinie, also besondere Corporate Social Responsibility-Berichtspflichten haben und. Das sind ja alles enorme Aufwendungen. Die müssen von Menschen, müssen die erbracht werden. Das heißt, man muss Leute einstellen, die diese Aufgabe übernehmen im Betrieb. Das sind Leute, die mir an anderer Stelle fehlen. Dreimal darfst du raten, wo die fehlen. Natürlich im Innovationsbereich. Das sind alles gut ausgebildete junge Menschen, zum Teil Ingenieure und. Ja, sitzen die dann da in ihrem Kämmerlein und arbeiten brav vor sich weg, bis dann der erste CSRD-Report oder die Lieferketten-Sorgfaltssystematik umgesetzt ist? Nee. Die müssen durchs ganze Unternehmen rennen und die Daten zusammensuchen, Gespräche führen. Das heißt, die halten alle anderen, die mit der Innovation befasst sind, auch noch vom Arbeiten ab, weil sie das alleine nicht können. Sie müssen nämlich auf Daten zurückgreifen, sie brauchen Informationen und, und. Das kann ich nicht einem einzelnen Mitarbeiter sagen, mach das jetzt mal. Der muss sich im Unternehmen da schon sehr breit vernetzen und das tun die auch sehr erfolgreich. Aber damit bindet es eben nicht nur die eine Ressource, die dafür abgestellt ist, sondern die bindet selbst auch noch jede Menge. Was aber meiner Meinung nach noch viel kritischer ist, ist, dass wir dadurch auch so ein Menschenbild weiter transportieren. Dieses mit dem erhobenen Zeigefinger, wir wissen alles besser und wir machen das alles super duper und die Welt muss sich an uns ausrichten und die beneiden uns alle darum. Ich habe das von Europaabgeordneten gehört, die gesagt haben, die Welt beneidet uns um die Datenschutzgrundverordnung. Und ich habe gesagt, sorry, aber diese Welt kenne ich nicht. Die Welt, die ich kenne, hängt lachend über den Zaun, dass wir es nicht schaffen, uns von diesem Ungetüm zu befreien und das nach 20 Jahren mal einer Novellierung zu unterziehen. Das kriegen wir einfach nicht hin, sondern es ist nach wie vor so, dass wir dort ein Bild haben, dass die Menschen sagen, das ist schon gut so. Diese extreme Vorsicht, diese Übernahme der Verantwortung für alle Lebensanlagen durch den Staat, das ist das richtige Weg, da wollen wir hin. Und das ist meiner Meinung nach das größte Problem mit der ganzen Regulierung, dass wir diesem falschen Menschenbild immer noch weiter hinterherhängen und das weiter noch füttern und nächste Generationen erziehen nach dem Motto, du musst dich darum nicht kümmern, das ist nicht deine Verantwortung, da muss der Staat sich drum kümmern. Der hat das zu machen, du kannst dich zurücklehnen und Work-Life-Balance machen. Ne? Und das wird nicht mehr gehen. Wenn wir den Wohlstand erhalten werden wollen, müssen wir ihn erstmal erzeugen. Und das wird in dieser neuen Wettbewerbssituation mit China, mit USA, mit wegfallenden Exportmärkten nur gehen, indem wir härter arbeiten. Das ist so. Und das ist die Lebensarbeitszeit, das ist die Wochenarbeitszeit, das sind unsere vielen Fehltage, die wir durch Krankschreibung haben, die auf einem Rekordniveau sind. Offensichtlich ist unser ganzes Volk dramatisch viel kränker, als es noch vor der Corona-Infektion gewesen ist, weil die Fehlzeiten sind deutlich gestiegen. Ein Schelm, der Böses dabei denkt, könnte vielleicht auch an der telefonischen Krankschreibung liegen. Wenn wir die wieder abschaffen, regelt sich das vielleicht von alleine aus. Tja, weiß ich nicht, aber probieren könnte man es doch mal. Ja, dass man ein Instrument, was in Corona sinnvollerweise eingeführt wurde, was jetzt nicht mehr gebraucht wird, dass man es einfach wieder abschafft und dann schaut, was passiert mit den Krankschreibungen. Sind wir immer noch bei fast 20 Fehltagen pro Mitarbeiter und Jahr. Ja, und das sind verdammt hohe Zahlen, die wir uns einfach so leisten nach dem Motto, oh ja, ist doch immer gut gegangen, geht auch weiterhin gut. Und das tut es halt nicht mehr. Wenn wir die Kurve da nicht kriegen, dann werden wir den Wohlstand, den wir gerne verteilen wollen, nicht mehr erzeugen. Und dann werden wir uns von bestimmten Wohlstandspositionen verabschieden müssen. Und das können wir uns ansehen, wie das ausschaut. Braucht nur mal in unsere Schulen reingehen, ne? Wie die zum Teil aussehen. Weil uns das Geld fehlt, dort zu investieren. Ne?
Gunther, du hattest vorhin gesagt, Innovation ist neben Wertschöpfungswachstum ganz wichtig. Für Innovationen gibt es ja die Möglichkeit von Innovationsnetzwerken zwischen Startups, Industrieunternehmen, Hochschulen. Welche Maßnahmen schlägt der ZVI in der Richtung vor?
Also nächstes Mal glaube ich, dass Deutschland noch zu wenig Startups generiert. Das liegt auch daran, dass wir an den unterschiedlichen Hochschulen, die sind für die Deep Tech Startups, von denen will ich mal reden, sind die natürlich essentiell. Da schaffen es die meisten Hochschulen eben einfach nicht, solche Reallabore zu schaffen, in denen solche Startups wirklich gedeihen können. Ein wirklich gutes Beispiel, wo es hervorragend funktioniert, ist die Technische Universität München. Die haben im Umfeld der TUM 40, 50, 60 Deep Tech Startups im Jahr. Und man braucht schon so eine Quote, aber wir haben ja noch mindestens weitere 9 technische Elite-Universitäten, die das eigentlich auch alles bräuchten und könnten, wo wir bei weitem nicht die gleiche Gründungsdynamik sehen. Das hat zum Teil ganz wirre Gründe, hängt zum Beispiel auch mit den Besoldungsregeln zusammen, die verbeamtete Hochschullehrer einfach haben. In Bayern gibt es dort Erleichterungen, dass die ohne größere Probleme eben in einem solchen Startup mitwirken können, dort Geld verdienen können und eben auch am, ich sag mal, an der Wertsteigerung des Startups partizipieren können. Das steht im Widerspruch zu der ein oder anderen länderspezifischen Besoldungsregelung, die wir haben. Wir kriegen das aber nicht weg. Wundern uns aber, dass wir da nicht genügend Startup-Dynamik haben. Wir haben sicherlich auch das Problem, dass uns zu wenig Private Equity zur Verfügung stellt. Woher kommt das? Warum haben andere Länder plötzlich so viel mehr Private Equity? Einer der systemischen Unterschiede ist, dass Deutschland seine Altersversorgung nicht in ausgelagerten, kapitalgedeckten Rentenfinanzierungsanlagestrategien betreibt, wie das eben die großen Rentenfonds auf der Welt tun, sondern wir haben eben das Generationenprinzip. Wir brauchen gar kein Geld auf die hohe Kante zu legen für die Rente, sondern es bezahlt die nächste Generation. Und damit fehlt aber dieses Geld auch, um beispielsweise in Startups zu investieren. Die großen Rentenfonds dieser Welt, das sind selbst kleine Länder wie Norwegen mit ganzen 6 Millionen Einwohnern, die riesige Rentenfonds vor sich hertreiben, die damit am Kapitalmarkt andere Rendite erzielen können und wo natürlich auch Geld verfügbar ist, um in solche Startups zu investieren. Das fehlt uns in Deutschland und das ist ein Grund, warum die Startup-Szene sich nicht so entwickelt, wie wir das eigentlich gerne hätten. Da müssen wir uns was ausdenken. Welche Finanzierungsinstrumente gibt es denn noch? Ich halte gar nichts davon, dass der Staat als Finanzier für Risikokapital auftritt, weil das halte ich für die schlechteste Kombination, dass man Gewinne personalisiert und Verluste sozialisiert. Also wenn es schief geht, dann zahlt es der Staat. Wenn es gut geht, bereichern sich Einzelne. Sondern wenn es eben mit hohem Risiko verbunden ist, dann muss die Wirtschaft solche Investitionen tragen. Aber auch dazu braucht es eben eine Kapitalmarktunion und wo wir in Europa noch nicht da sind, wo wir hin müssen. Der zweite Punkt ist die Frage, können wir nicht trotzdem mehr Reallabore, solche Sandboxes und ähnliches schaffen, in der wir bestimmte Dinge gerade im Bereich KI ausprobieren können, bevor wir eben sagen, lass uns das regulieren. Lass uns erstmal in so einem Sandbox-Verfahren schauen, welche Risiken stecken denn wirklich dahinter? Müssen wir denn da überhaupt regulieren? Oder können wir einfach sagen, ja, das kriegen wir contained, hier haben wir kein Problem, dass die KI-Algorithmen zu irgendwelchen Sicherheitsrisiken führen oder ähnlichem. Da kann man schon eine ganze Reihe tun, aber ich sage es nochmal, ich glaube, die einfachste Lösung wäre, wenn wir mal im Best-Practice-Ansatz sagen würden, alle technischen Universitäten, die wir in Deutschland haben, müssen eigentlich eine Deep-Tech-Gründerstruktur schaffen, so wie sie die TUM in München hat. Damit wäre uns schon mal enorm geholfen. Damit ginge schon mal gerade in dem Deep-Tech-Bereich, der hängt halt unmittelbar und intensiv mit KI zusammen, würde schon deutlich mehr passieren können. Das ist Ländersache und deswegen nicht so ganz einfach, aber es wäre mal ein Ansatz, darüber nachzudenken. Die Zusammenarbeit zwischen Industrie und Startups, das ist gar nicht so schlecht. Wir hatten ja auch durch staatliche Förderung solche Digital-Hubs in allen möglichen Länder und Regionalbereichen gegründet. Im Rhein-Neckar-Bereich hatten wir auch eine. Das lief auch sehr erfolgreich. Da haben wir so Matchmaking zwischen Industrie und Startups gemacht. Aber die sind alle erwachsen. Das können die heute so. Die Unternehmen wissen, wie sie mit Startups in Verbindung treten. Und ich bin auch der Meinung, die Unternehmen sollten nicht zu früh in solche Startups einsteigen, weil das Startup lebt ja davon, dass sie was ganz Neues, was Disruptives tun. Und wenn ein etabliertes Unternehmen das übernimmt, dann war es das mit der Disruption. Das heißt, da muss man davon ausgehen, okay, das hat eine gewisse Maturität und dann kann ich es übernehmen und wirtschaftlich so verwerten, wie ich das immer tue. Aber solange ich noch disruptives Potenzial dahinter vermute, ist es eigentlich der dümmste Weg, ein Corporate Startup daraus zu machen. Also in meiner Erfahrung ist, dass die Corporate Startups viel zu schnell dann wieder in die übliche Maschinerie gesteckt werden. Ihr müsst Geld verdienen, ihr müsst Effizienz steigern, ihr müsst, sagen wir so, festgelegte Prozesse befolgen und. Das ist genau das Gegenteil von dem, was ein Startup braucht. Aber ich glaube, da sind wir auf einem ganz guten Weg. Da haben wir wirklich eine Achillesferse und das ist, dass wir im Moment einfach zu wenig Venture Capital, zu wenig PE haben. Deswegen zieht es ja so viele der jungen Unternehmer, der jungen Startup-Pioniere nach USA, weil eben einfach der Zugang zu Kapital da deutlich einfacher ist. Und da muss sich Europa was ausdenken. Wie schaffen wir es dort, mehr Kapital zu mobilisieren? Sonst werden wir dort abgehängt.
Gunter, Innovation, Leben von gut ausgebildeten, hochmotivierten Menschen. Auch wenn es im Moment vielleicht nicht so aussieht, aber demografisch erwarten wir einen Fachkräftemangel. Leicht vorhersehbar. Welche konkreten Initiativen verfolgt denn der ZVI, um Ausbildung, Qualifizierung, lebenslanges Lernen in der Elektro- und Digitalindustrie zu stärken?
Also in unserer Aufgabenteilung ist das eher ein Aufgabengebiet unseres Schwesterverbands des VDEs, der sich ja um dieses Thema Curriculum und Ähnlichem kümmert. Aber wir haben natürlich immer wieder auch mit dem VDE zusammen Plattformen, wo wir genau über diese Dinge sprechen. Wir haben leider zwei unterschiedliche Phänomene. Wir haben auf der einen Seite den demografischen Wandel, der einfach relativ wenige Kinder in der nächsten Generation hervorgebracht hat. Und die können eben die Babyboomer, die jetzt doch Zug um Zug in Ruhestand gehen, nicht ersetzen, rein zahlenmäßig. Das es so. In der nächsten Generation ist das schon besser. Da sind die Zahlen fast ausgeglichen. Also die Generation meiner Enkel kann wiederum auch die Generation meiner Kinder durchaus beerben. Da steht die Kopfzahlverhältnisse stimmen. Es ist jetzt nur diese Babyboomer-Generation, die uns vor echte Probleme stellt, wenn die jetzt in Ruhestand gehen. Und das kann ich natürlich auf der einen Seite ein Stück weit abfangen, indem ich den Babyboomern nicht auch noch permanent Anreize gebe, früher in Ruhestand zu gehen, sondern das Umgekehrte mache, denen Anreize gebe, länger im Beruf zu bleiben. Die müssen ja nicht 60-Stunden-Job rund um die Uhr dann mit 68 noch machen, aber einen Beitrag zu leisten, und noch wirklich erwerbstätig zu sein, das wäre ja schon möglich. Gerade wenn man eben keine körperliche Tätigung hat. Wir sind alle keine Dachdecker. Das ist immer das Beispiel, das die SPD so gerne strapaziert. Ja, der Dachdecker, der ist mit 60 halt fertig und das mag vielleicht sein. Der Ingenieur ist es nicht. Ja, in aller Regel ist der, ja, wenn er die 60 erreicht hat, immer noch voller Tatendrang und Schaffenskraft. Das kann er noch ein paar Jahre. Also könnte man sagen, ich muss dem keine Anreize geben, dass er früher aufhört zu arbeiten. Das sind so die Dinge, wie wir diese Lücke stopfen können. Wie kriegen wir mehr junge Menschen dafür? Ja, und das ist unser zweites Problem. Demografischer Wandel, aber auch innerhalb der Demografie entscheiden sich prozentual immer weniger junge Menschen für ein Studium der Elektrotechnik beispielsweise. Und das ist viel kritischer noch, dass wir in der Generation, die ohnehin schon zahlenmäßig kleiner ist, dann auch noch einen geringeren Anteil von jungen Menschen haben, die sich die Mühe machen, eben in ein solches grundlegendes Studium der Elektrotechnik und des Maschinenbaus zu gehen. Die Elektrotechnik leidet da im Besonderen drunter. Wir haben einen viel zu geringen Frauenanteil, und zwar keine Ahnung, seit es die Elektrotechnik als Studienfach gibt, ist das, glaube ich, so. War zu unseren Zeiten nicht besser, haben wir überhaupt keinen Schritt voran gemacht, die homosozialen Kooptationsstrukturen nicht aufgebrochen, so heißt das im Pädagogendeutsch. Das heißt, sie machen es für junge Frauen auch unattraktiv, unserem Club beizutreten, weil wir überall nur Männer sind. Aber wir haben es auch noch nicht verstanden zu kommunizieren, wie gut sich die Arbeiten in der Elektrotechnik eben auch durchaus mit Familie kombinieren lassen, dass diese Studium der Elektrotechnik vor allem das hat, was die jungen Menschen suchen, Purpose. Ja, die wollen ja alle die Wale oder die Welt oder irgendwann retten. Und wenn du sagst, ja, dann studierst du Elektrotechnik, da hast du wirklich das beste Instrument, dem Klimawandel zu begegnen. Wie viel Purpose darf es denn noch sein? Ah, nee, das ist zu kompliziert. Ja, ich habe schon Mathe abgewählt, das geht jetzt leider nicht. Das heißt, es ist natürlich auch ein schulisches Problem. Wir werden mehr tun müssen, um die klassischen angestammten Fächer Mathematik und Physik populärer zu machen. Ja, dass wir uns das nach wie vor noch leisten und sagen, ja, bist halt zu doof für Mathe, scheidest du da aus und. Weil wir es einfach nicht schaffen, die jungen Menschen genau dafür zu interessieren. Die scheitern nicht am Intellekt, die scheitern daran, dass sie sich für den Kram einfach nicht interessieren. Und dann ist es halt schwierig, diese komplexen Dinge zu lernen, wenn es einen überhaupt nicht interessiert. Ich meine, das wissen wir alle, das weiß man auch aus der Lernforschung. Wenn dich etwas nicht interessiert, kannst du es zwar auswendig lernen, aber wirklich gelernt hast du es nicht und es fällt dir unfassbar schwer. Sobald du motiviert bist, geht Lernen viel schneller, viel effizienter und ist viel nachhaltiger. Und das kriegen wir nicht hin. Wir kriegen es nicht hin, die jungen Menschen zu begeistern, für Mathe, für Physik, ein schönes Beispiel, was mich regelrecht traumatisiert hat aus der Schulzeit meiner Kinder. Das traf nun ausgerechnet mit Fukushima zusammen. Das war, meine Jüngste war da, keine Ahnung, wann war denn das? Fukushima 2006, kann das sein?
2011. 11. März 2011.
Ja, 2011. Da passt dann gut. Dann war sie vielleicht 15. Also genau in dem richtigen Alter, ja. 15, genau so war es auch. Und dann hat sie gesagt, ja, was passiert denn jetzt? Und kriegen wir jetzt eine Kernschmelze und was da alles passiert? Und dann habe ich gesagt, du, das ist doch wunderbar. Geh doch mal zu deiner Physiklehrerin und sag dir mal, ihr möchtet das mal hören. Ihr möchtet mal einen Vortrag darüber hören, wie denn solche Kernkraftwerke aufgebaut sind. Warum ist das in Fukushima passiert? Gibt es andere Kernkraftwerktypen? Wie sind denn die in Deutschland beispielsweise gebaut? Endlich mal Interesse an so einem blöden Thema. Und ich sagte, und wenn die Lehrerin dazu nichts sagen kann, dann sag mir Bescheid, ich organisiere jemanden im Notfall, mache ich selbst mal 2 Stunden Unterricht zu erklären, was ist denn das eigentlich ein Atomkraftwerk? Warum ist das so gefährlich? Wie sehen die unterschiedlichen Kraftwerkstypen aus. Was sagt die Lehrerin? Ah, nee, das könnte sie leider gar nicht, weil das steht nicht im Lehrplan. Und wenn du so ein Angebot der Schüler, das interessiert mich jetzt will ich da dran, wenn du das nicht nutzt, sondern auf einen Lehrplan verweist und einfach mit deinen vorgefertigten Dingen weitermachst, dann darfst du dich nicht wundern, wenn du das Interesse der jungen Menschen an diesen Themen komplett verlierst und in der Folge wirst du auch niemanden mehr finden, der in dieses Fach dann einsteigt und studiert. Und da müssen wir ein bisschen dran. Ich denke auch so diese Ex-Curriculum-Dinge, die wir gerne gemacht haben, solche AGs, ja, da gab es dann Elektronik-Bastel-AG, da haben wir dann zusammen gesessen und rumgelötet. Da gab es dann einen Lehrer, der das auch gemacht hat, der konnte einem erklären, was ein Transistor ist und dass man da den Lötkolben nicht 20 Minuten lang dran halten kann, weil dann kaputt ist, sondern wie man damit umgeht und das haben wir gelernt, das konnten wir. Wir konnten alle dann Elektro-basteln. Dann haben wir meist schon einen Elektromann oder einen Radiomann noch geschenkt bekommen und da waren wir da eifrig am Basteln. Das ist verloren gegangen. Diese Dinge passieren nicht mehr und dadurch, das Thema ist viel zu abstrakt, als dass ich ohne diese Dinge da eine Begeisterung für entfachen kann. Das ist ganz schwierig. Und die Elektronik hat leider das Problem, dass sie auch nicht haptisch ist, anders als der Maschinenbau. Jeder, der dann als junger Mensch mal einen Mofa hat, der weiß zumindest, wie ein Verbrennungsmotor funktioniert und hat da schon mal drunter gelegen und schmierige Hände bekommen und also was angefasst. Ja, wie machst du das denn bei dem Mikrocontroller? Was fasst du denn dann an der Assembler-Programmierung? Und das ist eine sehr abstrakte Disziplin und da muss ich von Anfang an die jungen Menschen mit begeistern, mit reinnehmen. Wir machen eine gemeinsame Aktion jetzt mit dem Technikmuseum in Mannheim. Mannheim hat ja ein sehr schönes Museum für Technik und Soziales und da wird eben nicht nur einfach Technik dargestellt, wie im Technikmuseum in Speyer oder in Sinsheim, sondern die haben auch einen pädagogischen Auftrag. Die schleusen da 35.000 Schulkinder durch jedes Jahr. Und die sollen eben in solchen, ich sag mal Sandboxes, in solchen Lernfeldern einfach Technik lernen und zwar mit Spaß. Ja? Und zwar vom 5-Jährigen bis zum 15-Jährigen. Ja? Mit denen bauen wir jetzt im Moment ein Sensorlabor auf, dass die jungen Menschen einfach sehen, was ist das denn überhaupt ein Sensor? Was kann man damit Cooles machen? Warum ist das interessant, mal mit so einem LiDAR-Scanner rumzuspielen und. Ja? Da sind wir im Moment dabei, um eben dieses kindliche Interesse an diesen Themen frühzeitiger zu wecken, auch sagen wir mal, in Begleitung zu der Schule, die das alleine wohl im Moment nicht leisten kann. Ne? Und die Unternehmen, in andere Unternehmen wie Phoenix Contact, die bauen so einen All-Electric Society Park sogar auf, um das zu erläutern. Die haben halt auch in Blomberg nicht so ein schönes Museum für Technik und Soziales wie wir in Mannheim. Also wir können uns das da etwas einfacher machen. Wir arbeiten einfach mit denen zusammen und unterstützen sie auch mit finanziellen Mitteln, dass sie sowas machen können. Die kriegen das dann auch hin. Ja? Das ist ein Museumsbetrieb, dauert etwas länger, geht jetzt nicht so alles im Minutentakt, aber die haben Museumsdidakten, die dann auch wissen, wie man das so aufbereiten kann, dass die Kinder da einen Zugang zu finden. Hochinteressant war in dem Zusammenhang, ich habe dann gesagt, ja, trennt ihr denn dann in diesen Phasen die Jungs von den Mädchen? Und da sagte die Museumspädagogin, das muss ich tun. Weil die Jungs stürmen da rein, die haben nichts gelesen, nicht vorbereitet, haben überhaupt keine Berührungsängste, stürzen sich auf den Kram, basteln irgendwas zusammen, dann gehen sie weg, alles kaputt. Und dann kommen die Mädchen hinterher, die alles gelesen haben, genau wissen, was sie tun wollen, exakt verstanden haben, was geht, geht aber nichts mehr, weil die Jungs vorher da waren, alles kaputt gemacht haben. Und deswegen muss man die Truppen trennen und den Jungs muss man die Möglichkeit lassen, alles wirklich im Sturm zu erobern und sozusagen learning by doing und den Mädchen muss man die Möglichkeit geben, dass sich dem Thema so zu nähern, wie sie es lieber machen, aber dann darf es eben danach nicht schon durch die Jungs alles kaputt gemacht werden. Also die sagen ganz klar, du musst das sogar in vielen Bereichen systematisch trennen, koedukativ, wie das so schön heißt, geht das nicht. Fand ich auch eine interessante Bemerkung von denen auf meine Frage hin, wie sie das denn regeln wollen. Und es gibt so ein Sensorlabor, da kann man coole Sachen mitmachen. Das ist wirklich, ich habe das mit meinen Enkeln mal getestet. Na, der Kleine ist noch zu klein, der will immer nur am Flaschenzug die 50 Kilo heben, weil das natürlich seinem Vorstellung von Superpower entspricht. Aber die Ältere, die ist jetzt 8, die war schon durchaus in der Lage zu begreifen, was man damit macht und was so eine Steuerung dann mit solchen Signalen tut. Ne? Dass man damit dann materialabhängig sozusagen so ein Förderband anhält oder solche Dinge macht. Ne?
Gunther, wo stehen wir denn deiner Einschätzung nach im Jahr 2035 mit der Industrialisierung und insbesondere der Automation in Deutschland? Lohnt es sich für junge Menschen auch heute noch, diesen Berufsweg einzuschlagen?
Also ich bin davon mehr überzeugt denn je, dass es sich lohnt, und zwar aus zwei Gründen. Zum einen glaube ich, in Deutschland ist es zwar manchmal notwendig, dass die Not es wendet, dann muss es einem erst noch ein Stück schlechter gehen, bis man sich dann aufrafft. Aber wenn die Deutschen es dann mal begriffen haben, dann geht es auch wieder voran. Und da bin ich fest von überzeugt, dass wir die Kurve kriegen werden. Und wenn es dann in 3, 4, 5 Jahren wieder deutlich robustere Industriedaten gibt, dann sind die jungen Menschen, die jetzt anfangen, elektrotechnisch zu studieren, genau richtig für einen Arbeitsmarkt, der dann auch wieder die Nachfrage hat. Aber selbst wenn das schief geht, gibt es ja keine bessere Qualifikation für Aufgaben, die, wenn sie nicht in Deutschland anfallen, dann irgendwo anders global anfallen. Denn wenn wir uns in Deutschland hier weiter deindustrialisieren, was im schlimmsten Fall ja passieren kann, ja, irgendjemand muss es aber machen. Irgendwelche Länder werden das tun und die werden dringend gut ausgebildete Ingenieurinnen, gut ausgebildete Ingenieure brauchen. Da bin ich fest von überzeugt. Also ob das dann für junge Menschen überhaupt noch eine Perspektive ist, in einem weitgehend deindustrialisierten Deutschland das Leben noch zu bestreiten oder nicht, ist eine andere Baustelle. Aber wenn Sie sagen, ich will auf jeden Fall in diesem Sektor arbeiten, irgendwo global finden Sie mit dieser Ausbildung mit absoluter Sicherheit einen top bezahlten Job. Insofern ist das eigentlich fast so eine Art Garantiepfad in ein sehr selbstbestimmtes und sehr erfüllendes Leben als Ingenieur. Vielleicht dann nicht mehr in Deutschland, wenn wir die Kurve nicht kriegen, aber in der Schweiz, vielleicht in anderen europäischen Ländern, vielleicht muss ich gar noch einen Schritt weitermachen, in den USA und. Überall gibt es Möglichkeiten und was gibt es eine bessere Vorbereitung, als eine hervorragende Ausbildung zu haben, wenn man sich dann aufmacht in andere Länder. Du, Kurt, hast es selber auch gemacht. Ich weiß nicht, wie viele Jahre du insgesamt in den USA gewesen bist.
8 Jahre.
Natürlich war es hilfreich, dass du Englisch sprechen konntest, aber die Grundvoraussetzung war es, dass du eine grundständige Ingenieurausbildung hattest.
Und auch wenn wir das in einer vorangegangenen Folge mit dir schon besprochen haben, was hat dich persönlich denn motiviert, dein gesamtes Berufsleben in der Automation zu verbringen?
Och, man hat mir relativ früh klar gemacht, dass ich nichts anderes kann und dann bin ich auch dabei geblieben. Ich habe mich immer für einen One-Trick-Pony gehalten, der nichts anderes kann als Automatisierung. Ich habe ja damals hieß es noch Regelungstechnik, also diesen Namenswandel, den habe ich dann noch mitgemacht, von der Regelungstechnik zur Automation. Aber ich arbeite oder habe auch immer nur in mittelständischen, familiengeführten Unternehmen gearbeitet. Auch das ist etwas, was ich glaube, ganz gut zu können. Ich wüsste jetzt nicht, ob ich für ein börsennotiertes Unternehmen von großem Nutzen sein würde, weil ich davon beispielsweise keine Ahnung habe. Insofern habe ich mich immer auf das konzentriert, was mir Spaß gemacht hat und auf das konzentriert, was ich dann auch gut konnte. Und deswegen ist es dann bei der Automation geblieben. Ich muss ja ehrlich sagen, die Automation hat ja nun alle 10 Jahre eine neue, grundständige, neue Technologie ausgerollt. Darf erinnern, als wir angefangen haben, gab es noch nicht mal ein Internet oder ein Smartphone oder sonst was. Das kam ja alles in dieser Zeit. Als ich studiert habe, haben wir die ersten PCs gehabt. Die hatten Plattenlaufwerke, die hatten sage und schreibe 10 Megabyte Datenkapazität. Das war für uns unfassbar. Ich habe gedacht, wer um Gottes Willen soll das denn vollprogrammieren, 10 Megabyte? Ja, da haben wir gar keine Vorstellung von gehabt. Und das sind ja alles Revolutionen, die wir komplett mit verarbeitet haben in der Automation. Die Automatisierer bringen ja wenig grundständig disruptive Entwicklung im großen Stil hervor, sondern die sind Weltklasse da drin, diese Themen aus anderen, sehr viel schneller skalierenden Bereichen zu übernehmen und in ihren eigenen Nutzen wirklich zu implementieren, zu übernehmen, zu migrieren. Das fand ich immer super spannend, super herausfordernd und das hat mir in den letzten 30 Jahren unfassbar viel Spaß gemacht, weil daran hängt natürlich viel. Das ganze Thema Normung, Standardisierung, das hängt natürlich an den neuen Technologien. Alten Kram brauchst du mehr Normen standardisieren. Das ist hinterm Flug. Die neuen Dinge muss man anpacken. Wie macht man das denn, wenn so etwas aus einer ganz anderen, ich sag mal, Anwendungsdomain kommt, rüber in die Automatisierung muss und wir müssen dann dafür für Investitionssicherheit und ähnliche Dinge auch Normen und Standards schaffen. Das fand ich super spannend, was wir da gelernt haben in den unterschiedlichen Bereichen, die nun nicht grundständig auf der Elektrotechnik kamen. Und so wird das jetzt auch beim Thema AI wieder sein. Wir werden nicht einfach nur die Large Language Models nehmen und die stülpen wir dann über die Industriedaten und schon kommt da irgendwas ganz Tolles raus. Das wird so nicht funktionieren, sondern wir werden da ein bisschen mehr Gehirnschmalz reinsetzen müssen, weil unsere Daten eben auch mit sehr viel determinierten Vorkenntnissen ausgestattet sind. Ich muss nicht alles über Statistiken erwirtschaften. Ich kann auch erstmal Dinge rausziehen, wo ich sage, nee, die sind ja determiniert. Die kann ich verstehen, das weiß ich, da ist ein Zeichen dahinter. Und dann die Abweichung von einem gewissen erwarteten Normal. Da hilft dann Statistik, da helfen dann vielleicht auch die KI-Algorithmen. Und das ist, glaube ich, wieder ein super spannendes Thema, wo wir einen unglaublichen Werkzeugkasten quasi kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen und den jetzt nutzen können, um in unseren Bereichen weiterzumachen, Effizienzen zu steigern, Qualität, Transparenz, Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit, die ganzen Themen, die uns immer angetrieben haben. Da haben wir jetzt nochmal ein ganzes Potpourri an neuen Möglichkeiten, die wir einsetzen können. Ich finde das cool. Ich finde das gut, dass wir das in der Automation tun dürfen und das ist auch für die nächste Generation noch mehr als genug zu tun, diese neuen Technologien wirklich Gewinn bringt für die Industrie, für die Automation einzusetzen.
Gunther, man merkt dir ganz viel Herzblut und Begeisterung an, Aber es waren ja auch relativ viele kritische Punkte in diesem Gespräch. Und wenn jetzt meine gute Fee, die ich am Ende immer bringe, zugehört hätte, dann würde die wahrscheinlich sagen, lieber Gunther, das waren jetzt ungefähr 50 Wünsche an Politik und Gesellschaft. Und versuch's doch mal auf die drei wichtigsten zu bringen. Was würdest du ihr ins Stammbuch schreiben wollen?
Das drei wichtige. Gut, als erstes hätte ich gerne, dass sich Europa und allen voran Deutschland klar bekennt für Innovation und Wettbewerbsfähigkeit und Wertschöpfung hier am Standort in Europa, in Deutschland. Nicht irgendwelche Lippenbekenntnisse, sondern klar bekennen. Wir müssen innovativ sein, müssen wettbewerbsfähig sein. Es hilft uns nicht mit Protektionismus, uns die anderen vom Leib zu halten. Wir müssen die im Wettbewerb schlagen können. Und das können wir nicht, wenn wir einfach so weitermachen und dadurch wieder Wertschöpfung hinbekommen. Das ist das Erste. Klares Bekenntnis mal dazu. Zweitens würde ich mir natürlich wirklich mehr junge Menschen wünschen, die wirklich einen Beitrag zur All Electric Society in Deutschland, in Europa leisten wollen, die sich eben die Mühe machen, Elektrotechnik zu studieren und mitzuhelfen, diese All Electric Society Wirklichkeit werden zu lassen. Tja, und ganz zum Schluss würde ich mir wünschen, dass wir irgendwann mal Politiker bekommen, die verstehen, dass die Elektro- und Digitalindustrie in Deutschland die wichtigste Industrie sein wird.
Mit dieser Aussage, die wichtigste Industrie in Deutschland, hast du die Freunde in Stuttgart mit ihrem Automobilbau ganz sicher nicht bei deinen Freunden, aber wir hören das natürlich gerne.
Naja, aber nehmen wir mal die Innovationskraft der Autos und nehmen wir da mal die Elektro- und Digitaltechnik raus. Wie viel Innovation bleibt denn dann noch in den letzten 10 Jahren? Was ist dann noch passiert, außer Elektro- und Digitaltechnischen Themen? Das muss man ehrlicherweise sagen. Die würden sich auch von uns nicht mehr so ohne weiteres trennen lassen, nach dem Motto, ja, wir machen nur Autos und ihr macht dann Elektro- und Digital, sondern man hat es ja bei Tesla gesehen, der Elon Musk war der Erste, der verstanden hat, dass ein Auto nicht mehr ein Fortbewegungsmittel ist, sondern ein mobiles Datenzentrum. Das dann zufälligerweise auch noch einen von A nach B transportieren kann. Und was man sieht bei den Chinesen ist, für die ist es noch mehr. Für die ist das Auto nicht nur ein Datenzentrum, sondern das Entertainmentzentrum schlechthin. Es ist viel wichtiger, dass das Auto bis zur Kinoanlage alles hat. Fahren muss es auch noch, ja, aber es braucht jetzt nicht so wahnsinnig hohe Leistungen, weil wir haben eben eine Temporegulierung. Aber Entertainment Center ist wichtig, weil die Lebensumstände der Chinesen einfach andere sind, als die wir in Europa und in den USA haben. Und deswegen entstehen dort auch andere Bedürfnisse. Und das schreit ja geradezu danach, dass eigentlich diese Bereiche ganz klar zusammenwachsen werden. Die elektro- und digitaltechnischen Themen werden die anderen Industrien genauso innovieren und nach vorne bringen wie unsere urständige eigene Industrie.
Gunther, wir haben ganz viele Themen gehabt. Wenn du noch ein Thema hast, wo du sagst, da muss ich unbedingt noch was zu sagen, wäre jetzt die Chance.
Vielen Dank für die Chance, aber ich glaube, das war schon mehr als genug, was ich heute mit euch verarbeiten und bearbeiten durfte. Die armen Zuhörer müssen es ja auch erstmal wieder verdauen dürfen. Insofern vielen Dank für eure Zeit, vielen Dank für den netten Podcast, die gute Vorbereitung und ich bin mal gespannt, was ihr daraus dann produziert.
Gunther, damit sind wir dann tatsächlich am Ende unserer heutigen Folge angekommen und um Ihnen das Verdauen ganz, ganz einfach zu machen. Welche drei Schlüsselbotschaften sollen unsere Hörerinnen und Hörer zum Schluss von dir mit auf den Weg nehmen?
Also ich glaube, es ist wichtig, in dieser Dreigestaltigkeit von Elektrifizierung, Digitalisierung und künstliche Intelligenz zu verstehen, dass sie aufeinander aufsetzen. Das eine ist immer die Grundvoraussetzung für das nächste, aber alle gemeinsam setzen sie eben gewaltige Potenziale gerade für das Netto-Wertschöpfungswachstum frei. Und das, glaube ich, wenn man aus dem Gespräch nichts mitnimmt, aber das sollte man mitnehmen.
Vielen Dank, Gunther.
Ich danke euch.
Dankeschön. Schön, dass euch diese Folge bis zum Schluss fasziniert hat. Uns hat es Spaß gemacht. Euch hoffentlich auch.
Wir freuen uns, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bis zum nächsten Mal beim Automation Podcast.